Piastri cruist zum zweiten Saisonsieg beim großen Preis von Bahrain. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen zur großen Rennanalyse des großen Preis von Bahrain 2025. Ja, ich bin heute wie angekündigt allein hinterm Mikrofon und werde mit euch so ein bisschen das Rennen, das vierte Rennen der Saison durchgehen, besprechen, meine Beobachtungen mit euch teilen. Matti, der Glückliche, verweilt ja im wohlverdienten Urlaub. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, er ist dann am nächstes Wochenende wieder zurück und wieder bereit, dann den großen Preis von Saudi-Arabien mit mir zu bestreiten. Aber das sollte sich alles ausgehen, ihr hört es dann wie immer nächste Woche. Aber dieses Mal befinden wir uns noch in Bahrain, eine Strecke, die ja sehr bekannt ist, zumindest den Fahrern und den Teams. Ist ja schließlich auch die Strecke, wo seit Jahren jetzt immer die Wintertests stattfinden. Das heißt, die Daten sollten da sein und die Fahrer sollten die Strecke kennen. Gut, das mit den Daten, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber da gehen wir dann gleich darauf ein, weil eigentlich haben wir dieses Wochenende etwas Ungewöhnliches gesehen, so nämlich viele verschiedene Strategien. Aber erstmal so zu den Grundbedingungen. Es ist das vierte Rennen der Saison und wir haben ja bis jetzt ein dominierendes McLaren-Team eigentlich gesehen, bis auf das letzte Wochenende in Japan. Bis jetzt hatten wir drei verschiedene Sieger bei drei Grand Prix. Das hat sich geändert, denn Oscar Piastri hat den zweiten Sieg geholt. Der junge Australier ist damit der erste Fahrer, der mehrere Grand Prix in diesem Jahr gewinnen konnte. Und ich muss gleich vorweg sagen, das war eine verdammt starke Performance für mich. Gleich dazu mehr. Wir haben auf Platz 2 George Russell im Mercedes, fast ein bisschen überraschend. Mercedes eigentlich angekündigt, hier mehr Probleme zu haben auf dieser Strecke. Und auf Platz 3 dann Lando Norris. Nach einem etwas durchwachsenen Qualifying ist er dann doch noch auf dem Podium gefahren. Die große Aufholjagd hat nicht mehr zum Doppelsieg für McLaren gereicht, aber immerhin ein solider dritter Platz. Ihr wisst es, normalerweise frage ich ja in diesen Rennanalysen zuallererst, wieso die rein subjektive Wahrnehmung von meinen Mit-Podcastern war für dieses Rennen. Es ist für mich auch immer irgendwie so ein ausschlaggebender Punkt, wie das ist gar nicht etwas, was ich jetzt so in Überholmanövern oder in Boxenstopps oder in Ausfällen messen würde, sondern das ist die Fakt, dass immer einfach nur, weil ich mir denke, was waren die Gefühle, wie hat man das wahrgenommen? Lässt man sich dann eben bei 1,5 bis 2 Stunden Rennen dann leicht ablenken oder ist man wirklich gebannt vom Fernseher, wie es zum Beispiel beim großen Preis von Japan war, der wirklich mitreißend war. Dann gab es natürlich Phasen, glaube ich, in Australien, da gab es Phasen, wo es eher langweilig war und ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man hier ein bisschen eine Wahrnehmung einfängt. Jetzt muss ich mich natürlich hier selber fragen, wie ich diesen Grand Prix fand. Es war ja so wieder mal der erste Nachmittags-Grand Prix. Ich weiß nicht so ganz, also der Anfang war noch ein bisschen mitreißend, dann war es ein bisschen verfahren, es hat sich irgendwie so ein bisschen, man hat sich nicht so ganz ausgekannt, weil ganz viele Boxenstopp-Strategien waren, ganz viele verschiedene Reifenstrategien, was verdammt cool ist, aber wo man dann auch aufgrund der fehlerhaften Anzeigen, die die Formel 1 geliefert hat, also auch hier gar keine Schuld, glaube ich, bei den Fernsehsendern, dass man sich da nicht wirklich das gescheit einordnen konnte, aber die Schlussphase war dafür wieder spannend, war quasi irgendwie so Sprintzeit und man hat irgendwie die letzten 20 Runden dann nochmal richtig sich gebattelt, da hat der Grand Prix dann richtig Fahrt aufgenommen. Aber es gibt natürlich viele Storypoints trotzdem, die man beobachten konnte und die wir jetzt auch kurz besprechen werden. Ich hoffe, ihr verzeiht es. Ich weiß nicht, ich glaube, die Folge wird jetzt wahrscheinlich nicht unendlich lange werden, denn ja, alleine ist nicht nur für die Stimme eine Herausforderung, sondern auch natürlich rein inhaltlich. Meine Meinung ist quasi immer die Hälfte in dieser Saison des Ganzen, also wundert euch vielleicht nicht. Aber schauen wir einfach mal so ein bisschen rein. Wie gesagt, Oscar Piastri, fangen wir gleich mit für mich dem Mann an, wo man jetzt gar nicht so viel drüber reden muss oder kann sogar, weil Oscar Piastri bei dem Rennen war für mich wirklich, oder das ganze Wochenende auch schon, die Pole hat er geholt, zwar ein Startzielsieg für ihn, komplett souveränes Wochenende gehabt. Also wir haben ja im Vorfeld schon viel gehört, wie wird es jetzt sein, wird der WM-Kampf Oscar Piastri Lando Norris sein, also teamintern, wird man sich teamintern festlegen auf einen Fahrer. Es hat anscheinend nicht den Eindruck aktuell. Es gäbe nämlich auch eigentlich keinen Grund, sei es jetzt, ob es jetzt vertragliche Festlegungen gibt bei Oscar Piastri, was man ja munkelt, dass der im Vertrag stehen hat, dass er nicht Nummer 2 Fahrer sein darf und wenn es gilt, dann darf er um den Weltmeistertitel kämpfen. Und ich sehe bei McLaren aktuell keinen Grund, es ihm nicht zu gestatten, denn nach 4 Rennen ist er zwar noch Zweiter in der Gesamtwertung jetzt hinter Lando Norris 3 Punkte, aber er wirkt einfach so abgebrüht, er wirkt sehr viel souveräner. Ist natürlich jetzt was anderes, von Platz 1 wegzufahren und das Ding nach Hause zu fahren, als jetzt von Platz 6 zu starten wie Lando Norris und sich vorkämpfen zu müssen. Aber wie souverän das untergefahren worden ist, nie in Gefahr gekommen. Und das war, ich habe mich zurückversetzt gefühlt bei zu den dominanten Max Verstappen-Jahren, wo man eigentlich die ganze Fernsehübertragung den Erstplatzierten nicht sieht, weil sich einfach nichts tut, keiner kommt ihm zu nahe. Ja, ich glaube, wir haben Oscar Piastri beim Start und bei der Zieleinfahrt wirklich gesehen, der hat sonst einfach, ja, fehlerfreies Rennen abgeliefert und hat für mich auch vom Eindruck vom ganzen Wochenende eben den Charakter geweckt, wo ich mir denke, ja, da muss Lando eine Schippe drauflegen, wenn er Weltmeister werden will, weil der Teamkollege ist da und der wird sich das nicht nehmen lassen, ihn herauszufordern. Und das ist natürlich das, worauf ich so richtig Bock habe. Ich meine, ihr wisst es, ich bin der Mann fürs Drama und wenn es teaminternes Drama geben kann, dann möchte ich das auch. Und das McLaren ist aktuell auch so das einzige Team, wo ich denke, da ist der Erfolg da, dafür, dass es Drama geben kann. Und ja, die Fahrer sind beide stark und ich bin gespannt, ob man diese Schlacht auch außerhalb der Strecke abliefern wird. Ich hoffe es. Beim Teamkollegen hingegen, Lando, muss ich sagen, er hat es mir schwer gemacht. Gerade Matti, ihr wisst es, hatet gerne mal so ein bisschen gegen Lando. Ich würde mich da ein bisschen zurückhalten noch, aber das Wochenende, er hat es nicht leicht gehabt, aber das Auto müsste mehr können, als er da manchmal liefert. Oscar fährt das oder handelt das Auto so, dass man wirklich alle dominanten Züge des Autos scheinbar irgendwie auf die Strecke bringt. Bei Lando wirkt das eher so, als wäre er teilweise gleich auf, als würde er sich deutlich, deutlich schwerer tun mit dem Auto, was er im Interview auch schon zugegeben hat, und den Fehler bei sich sucht. Das ist wieder so ein bisschen dieser Lando von vor 2-3 Jahren, der mental nicht so stark war. Also der hat es nicht auf die Strecke gebracht, das Talent und das Auto, das er hat. Und das habe ich das Gefühl, ist jetzt wieder zurückgekommen. Ja, in Interviews ist er zurückhaltend, sucht den Fehler bei sich. Und es ist natürlich schwer, wenn der Teamkollege das Auto mit dem Auto rumballert und es besser macht teilweise, dann ist es schwierig. Wenn er trotzdem noch immer ein Rennen gewonnen, war jetzt bei jedem Rennen auf dem Podium. Also es ist keine schlechte Saison, aber ich glaube, er selber hat natürlich den Anspruch, dieses Jahr kannst du Weltmeister werden. Es kann nächstes Jahr komplett anders ausschauen mit dem neuen Motor. Also er muss sich ranhalten und es müssen diese Fehler aufhören. Qualifying Platz 6 im Q3 hat einfach die letzte Runde nicht perfekt hingelegt. Und es ist ja gar nicht so, dass er der Erste sein muss, aber Front Row oder Platz 3, das muss da drinnen sein in dem Auto. Und dass du dann bei den Kämpfen, die du auf dem Feld hast, sich so welche Fehler erlauben. Also da sind Verbremser drin gewesen im Duell mit Charles. Dann gegen George ist er die falsche Taktik angefangen. In der letzten Runde hätte er noch kriegen können, aber dann war er zu aggressiv in der ersten Runde, in der ersten Kurve. Da sind wir ja noch gar nicht bei den 5 Sekunden Strafe, die er bekommen hat, weil er zu weit in der Gridbox vorne stand. Das sind so Sachen, das darf nicht passieren, wenn du Weltmeister werden willst und ja, dein Teamkollege so dominiert in einem Rennen. Also das muss er alles ablegen, das muss er abschütteln. Nächste Woche entschieden, also er hat jetzt eh keine Zeit, dass er sich da groß das alles zerdenkt. Da muss er dann performen. Also es, ja, da muss er jetzt wieder angasen. Es geht ja schließlich um den Weltmeistertitel. Den hast nicht jedes Jahr die Chance. Ich wiederhole mich, aber wenn Lando das haben will, da muss mehr drin sein. Da muss er konstanter werden. Und diese kleinen Fehler, die da drin sind, das ist tödlich, selbst mit so einem starken Auto. Und das hast dann halt auch gesehen mit einem George Russell, der Zweiter wird im Mercedes, wo man jetzt heutzutage fast schon sagen muss, jetzt ist es wirklich im Mercedes, weil ist zwar jetzt eine wirklich starke Saison jetzt schon gewesen, drittes Podium für George Russell, und ich muss mich jetzt langsam ein bisschen, ja, selber muss ich zurückrudern, muss ich zugeben, dass ich ja nicht der größte George Russell-Fan bin und war, aber was er aktuell macht, auch Ende letzter Saison, Anfang dieser Saison, George ist so konstant, er liefert so gut ab mit dem, was er hat. Dieses Rennen war wirklich nicht einfach. Er hat so eine gute Quali gehabt. Das hat er fast jedes Wochenende jetzt. Hat so einen guten Start gehabt. Also ist da vorgeschossen. Sind ja eigentlich noch bei einem Mercedes strafversetzt worden nach dem Qualifying, weil sie zu früh rausgefahren sind nach der Red Flag. War komplett egal. Hat am Start gleich angegriffen. Ist direkt auf Platz 2 gekommen. Und hat ihn eigentlich nicht mehr hergegeben bis zum Ende des Rennens. Und ja, das war rundum starke Performance, hat so viel mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Und das habe ich mir jetzt noch einen Artikel durchgelesen, wo sie drüber geredet haben. Das DRS hat nicht funktioniert. Dann das Bremssystem hat Probleme gemacht. Die Bildschirmanzeigen sind ihm ausgefallen. Teilweise IT-Support gemacht und teilweise war er Rennfahrer an dem Wochenende. Also, wenn du da gleichzeitig irgendwie ständig irgendwelche Systeme neu starten musst und parallel noch Lando Norris im Knack hast, der dich jagt, also da noch Zweiter zu werden, Hut ab, wirklich fast, also wenn Oscar Piastri nicht so smooth darunter gefahren wird, George Russell für mich eigentlich Fahrer des Tages, weil, ja, mit den Problemen, die du hast, dann noch so das Maximum für Mercedes rauszuholen. Ein Traum, kann man nichts sagen. George Russell sehr stark. Leute, bevor wir müssen natürlich dann durch das Offensichtliche, es gibt so viel Storypoint, wir haben noch Max Verstappen, der sich unfassbar schwer getan hat, komme ich gleich dazu. Aber es gibt ein Team, was ich sehr unterhaltsam finde, weil es, glaube ich, das einzige Team, bei dem es sich so anfühlt. Ich meine, das Team, es können Teams noch so dominant sein, aber wenn du Vierter, Fünfter wirst und es sich trotzdem irgendwie wie eine Niederlage anfühlt, dann weißt du bist bei Ferrari. Du startest mit Charles Leclerc als Zweiter und mit Lewis Hamilton als Neunter. Der hat sich wieder mal beim Qualifying schwer getan. Da ist er nicht reinkommen. Und dann fährst du auf 4-5 und irgendwie reden alle nur davon, das ist jetzt auch wieder enttäuschend. Der Ex-Präsident sagt, das ist ein seelenloses Team. Also das ist wirklich verwunderlich, weil mit 4-5 ist man, im Vergleich zu, wenn man die längere Strecke anschaut, so 5 Jahre in die Vergangenheit schaut, ist so, okay, nehmen wir. Wir schauen, dass wir an die Spitze kommen. Aber das tun sie halt jetzt schon so lange. Und ja, Charles Vierter, Lewis Fünfter. Lewis wirklich gut noch vorgekommen, hat stark profitiert von den Medium-Reifen, die er hauptsächlich gefahren hat. Hat dann beide Pech gehabt, dass sie am Schluss auf den Harten gesetzt haben. Da haben sie dann gegen Lando Norris etwas schlechter ausgesehen, vor allem weil man eigentlich nach hinten relativ abgesichert war. Hätte man da vielleicht einen Soft probieren können. Das war aber wahrscheinlich ihnen zu riskant. Aber ja, man hat dann Lando Norris hergeben müssen, also das Podiumplatz. Charles Leclerc hat wirklich gut gefeiert, hat mir sehr gut gefallen. Lewis Hamilton hauptsächlich über die Reifen beschwert, wahrscheinlich zu Recht. Der Hartreifen hat nicht funktioniert an diesem Wochenende. Aber ja, 4-5 fühlt sich für Ferrari in diesem Zeitpunkt einfach wie eine Niederlage an. Der große Griff nach vorne, dieses Jahr, wo du auch wieder ganz angreifen kannst, wo du dir den 7-fachen Weltmeister ins Auto holst und dann wirst du Vierter, Fünfter. Das weiß ich nicht. Das fühlt sich nicht richtig an. Und ich muss wirklich sagen, die fahrerische Leistung war wirklich gut. Aber McLaren ist aktuell gefühlt einen Schritt entfernt. Also sie sind einen Schritt voraus im Duell mit Ferrari und selbst Mercedes kann da irgendwie, habe ich das Gefühl, fein getuned mehr rausholen. Und ja, aber ich hoffe, dass es noch um die vorderen Plätze kämpfen können. Wir haben ja bis jetzt noch kein Podiumsplatz für Ferrari. Und das nach 4 Rennen eigentlich wirklich nicht gut. Also da muss die Erwartungshaltung natürlich eine andere sein, vor allem mit den Bedingungen, die du jetzt vorweist. Du hast letztes Jahr noch kämpft um die Konstrukteursweltmeisterschaft bis zum Schluss. Davon ist man aktuell so ein bisschen entfernt, würde ich sagen. Also ich schaue jetzt kurz nach. Man ist bei Ferrari jetzt natürlich auch durch die Disqualifikation, die man ja hatte in China, noch Vierter, hat Red Bull Racing vor sich, die man höchstwahrscheinlich holen wird in den nächsten Rennen. Aber man ist schon weit weg von Mercedes, sehr, sehr weit natürlich weg von McLaren. Wenn man da irgendwas diese Saison noch reißen will, muss da mehr kommen. Jetzt spätestens wenn man dann in Europa loslegt, nach den Saudi-Arabien-Rennen und den Miami-Rennen. Also da muss dann was gehen. Da muss man ein bisschen mehr bringen. Ich weiß nicht, ob man da noch was im Köcher hat bei Ferrari, aber ja. So sieglos aktuell, das ist, so haben sie sich, glaube ich, den Start nicht vorgestellt. Einer, der das ja auch nicht gedacht hat, ist, glaube ich, Max Verstappen. Letztes Wochenende noch in Japan ein Zauberwochenende hingelegt. Wirklich hat er sich wieder in eine historische Leistung gefahren. Und das war jetzt einfach wieder, ja, Red Bull 2025, das ist eine Story, ich weiß nicht, Max Verstappen holt das Maximum aus dem Auto raus und jetzt, das Auto wird aber gefühlt immer schlechter. Selbst in Japan hat man nicht das Gefühl, das Auto ist dominant oder so, das Auto ist mega gut. Nein. Und jetzt in Bahrain, das war eine Katastrophe, es hat ja nichts hingehaut. Also Max Verstappen, im Qualifying war er, lasst mich doch nicht lügen, ich werde kurz einen Blick drauf werfen, gestartet als Siebter. Da ist auch nichts, hat nichts hingehaut, unfassbar viel gerutscht. Bei jedem Kurvenausgang ist dieser Red Bull, und jetzt nicht nur Max Verstappen, sondern auch Yuki Tsunoda, geschlackert. Du bist ewig lang hinter Esteban Ocon, hinter Pierre Gasly hängen geblieben. Er hat dann nicht gescheit überholen können, hat Pierre Gasly dann noch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Runde noch geschnappt, hat sich so das Platz 6 geholt, was wirklich das absolute Maximum war. Ferrari, Mercedes und McLaren waren dann nicht einzuholen. Kann noch froh sein, dass man Kimi Antonelli hinter sich lassen konnte, der ein bisschen unter der Strategie gelitten hat und nicht ganz so ins Rennen gekommen ist. Ja, das war schwierig anzuschauen, glaube ich, für Red Bull-Fans, weil Max ist da gehangen, wirklich Ewigkeiten hinter deutlich schlechteren Autos, kein Grip und dann hast du zwei Boxenstopps, die komplett verhunzt waren, 4 Sekunden und 6 Sekunden. Hast einmal die harten Reifen aufgezogen, die einfach nicht funktioniert haben, was man vielleicht wissen kann. Man hat das im Training anscheinend nicht rausgefunden. Viel Kritik auch schon, auch von Helmut Marko und Max Verstappen, über die Trainingseinheiten überhaupt. Scheinbar funktionieren die Einholung der Daten überhaupt nicht. Man geht da blind in die Rennen und ja, das ist funktioniert hinten und vorne nicht. Und Helmut Marko hat es gesagt, man hatte schon angeblich ein Krisenmeeting in Bahrain nach dem Rennen. Bis Europa muss sich da was tun, sonst droht man wirklich Max Verstappen zu verlieren, weil der will in einem siegfähigen Auto sitzen und einfach so einen U-Turn da von der Leistung der letzten 4 Jahre zu machen und jetzt irgendwie droht ins Mittelfeld abzurutschen mit so einem Auto, das ist nicht der Anspruch, überhaupt nicht. Und ich würde es verstehen, wenn es dann natürlich als vermeintlich bester Fahrer des Grids, ja, die woanders einen Arbeitgeber suchst. Wobei hier, wenn man sagen muss, es gibt nicht viele aktuell, die einen Grund hätten, irgendwen auszutauschen. George Russell performt hart bei Mercedes. Kimi Antonelli ist jung aufstrebend, ist zwar jetzt nur 11. geworden, aber du legst dieses Projekt ja nicht nach einem Jahr wieder ad acta. Das ist ein langfristiges, das du da mit diesem Rookie-Driver hast. Und Toto wirkt auch zufrieden. Also, ja, wenn sich da jetzt, sag ich mal, bis zum Sommer nichts tut, also falls da nicht irgendwie ein Fahrer komplett implodiert, ja, Aston Martin wird es wahrscheinlich nicht werden, außer du willst da einfach nur so für 3 Jahre eine Milliarde einsacken. Das kann aber auch nicht der Anspruch dann sein von Max Verstappen. Also, ja, es kriselt hart bei Red Bull. Die einzige richtige Entscheidung, die man anscheinend in den letzten Wochen getroffen hat, war die, Yuki Tsunoda in den Red Bull zu setzen. Yuki Platz 9 nach 4 Rennen, das erste Mal, dass beide Red Bull-Fahrer punkten, hat sich 2 Punkte geholt, war im Qualifying in Q3, ist mit einem sehr aggressiven Fahrstil aufgefallen, hatte da teilweise Glück, keine Strafe bekommen zu haben und auch sich nicht selbst das Auto ganz zu ruinieren. Ich glaube, es war dann Carlos Sainz, der Leidtragende in einem Duell. Ja, man ist da dann natürlich im Mittelfeld, da geht's dann hart zu, weil die Autos natürlich oft enger beieinander sind. Der Red Bull hatte die Pace teilweise, dann teilweise wieder nicht, dass er da nach vorne stoßen kann. Du bist zwar immer noch mit Yuki auf Platz 9 hinter Gasly und Ocon, die 7. und 8. wurden, aber du bist nicht mehr so weit weg von Max Verstappen. Und das ist das, glaube ich, worauf man aufbauen kann. Ja, es sind zwar jetzt auf dem Papier 9 Sekunden, aber ich glaube, so knapp war in den letzten 15 Rennen keiner mehr dran an ihm von den Teamkollegen. Also es wirkt wie die richtige Entscheidung, vor allem, wenn man da jetzt einen kleinen Sprung macht und sich anschaut, wo Liam Lawson im Racing Pool ist, 16. geworden, hat noch ganze 15 Sekunden Strafe aufgefasst. Ich glaube, es waren von 2 verschiedenen Strafen. Es war im Rennen, hat es okay ausgesehen, aber Qualifying war wieder absolut gar nichts. Da ist man mit Liam Lawson vom Platz 17 weggestartet, während Isaac Hadjar 12. wird. Im Rennen bei Hadjar war dann eben auch ein bisschen der Wurm drinnen und ja, ist 14. dann geworden. Bei den Racing Bulls war das ein Wochenende zum Vergessen. Leider beim Rennverlauf, ich kann es jetzt nicht sagen, wie Hadjar auf die 14 gekommen ist, weil eigentlich außer dem sehr schlechten Start, ja, da ist dann nicht viel gegangen. Aber ich hoffe auch für ihn, sehr viel Lob bekommen von Helmut Marko in der letzten Woche. Hat auch uns schon wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich bin gespannt, was da noch geht und bin auch gespannt, wie lange Liam Lawson, ja, die Saison wird er wahrscheinlich zu Ende fahren. Ich fürchte nur, der Rest der Formel 1 Karriere wird es mit der Leistung wird schwierig. So, liebe Leute, und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zu meiner persönlichen Überraschung des Wochenendes. Wer in Q3 eingeschalten hat, wird man eigentlich ein normales Bild gesehen haben, bis auf einen Namen, der, wo man sich wundert, was macht der denn da? Und es war Pierre Gasly, der auf der 4 gelandet ist. Sehr starkes Qualifying, unfassbare Pace auf einmal gehabt. Teamkollege Jack Doohan hat das Q3 nur knapp verpasst, ist als 11. gestartet. Und im Rennen Pierre Gasly, klar, er hat nach vorne nicht viel angreifen können, hat aber lange die Konkurrenz hinter sich gehalten, hat lange Max Verstappen aufgehalten und ist schlussendlich 7. geworden, hat für Alpine die ersten Punkte der Saison geholt, 6 Punkte gleich. Und das, ja, das ist für das Team, hat gleich so viel geholt, wie Sauber jetzt auch bis jetzt hatte. Also wir haben noch gemutmaßt, wie schwierig wird es für Alpine die Saison. Und wenn das die Pace ist, die sie irgendwie wiedergefunden haben seit Japan, dann schaut es ganz gut aus, würde ich sagen, für die Franzosen, weil das war ja nicht nur fahrerisch starke Performance, das Auto hat auch brauchbar ausgesehen. Jack Doohan ist dann schlussendlich 13. geworden, ist aber im Rennen für mich persönlich positiv aufgefallen, hat 5 Sekunden Strafe noch ausgefasst, aber darauf kann man ausbauen und ich sehe ihm mit Potenzial, dass er Punkte holt. Es ist natürlich die Frage, wann es soweit sein wird und wie lange er seinen Sitz hat, weil auch diese Woche die Gerüchte nicht aufgehört haben, dass Jack Doohan ja eigentlich ja nur auf Zeit dieses Cockpit gemietet hat und dass Flavio Briatore nur mit dem, ja, der schon quasi bereit ist, ihn zu ersetzen mit eventuell Franco Colapinto. Aber ja, dieses Wochenende endlich mal gezeigt, da ist was möglich. Noch ein bisschen weit hinterm Teamkollegen zurück gewesen, aber vielleicht kann man darauf aufbauen und vielleicht hat Alpine tatsächlich etwas gefunden, um das Auto brauchbarer zu machen. Und dass das jetzt hoffentlich nicht nur ein, ja, Ausnahmewochenende war. Esteban Ocon, die Haas setzen einfach fort ihren Erfolgslauf. 8. Esteban Ocon, 10. Oli Bearman. Das sind wieder 5 Punkte für den amerikanischen Rennstall. Man ist aktuell immer noch 5. In der Konstrukteurs-WM, hat Williams jetzt sogar überholt und ja, 3 Rennen hintereinander gepunktet. Das ist, ja, ich weiß, ich kann es gar nicht glauben, wo diese Pace herkommt. Und man ist so konsequent, Oli Bearman auch wieder Punkte geholt. Der hat jetzt auch schon 6 Punkte. Esteban hat 14. Wenn man so konstant arbeitet, dann ist das für so ein Team, das eigentlich weiter hinten verortet war, kann das extrem wichtig sein, weil wir sagen es oft, gerade am Anfang wichtig, diese Punkte zu holen. Die anderen Teams werden Updates bringen und normalerweise sortiert sich alles nochmal. Aber ja, du kannst so im Mittelfeld landen, wenn du regelmäßig diese Punkte holst. Und es ist auch wieder jetzt niemand, sind jetzt nicht viele ausgeschieden, direkte Konkurrenten. Also ja, man hat das wirklich solide gemacht und anscheinend funktioniert das aktuelle Team Haas mit dieser Konstellation wirklich gut. Und wenn man das halten kann und nächstes Jahr das Reglement gut hinbekommt, hey, dann ist ein Aufstieg ins Mittelfeld nicht unwahrscheinlich auf Dauer. Bin wirklich, wirklich, wirklich stark. Keine Fehler drinnen, weder von Ocon noch von Bearman wirklich. Olli hat sich oft zurückgekämpft von hinten. Einer der wenigen mit starken Überholmanövern. Also ja, Haas wirklich für mich eine der Überraschungen der Saison. Kimi Antonelli eigentlich so einer der natürlich vielversprechendsten Rookies, der ganz viel Vorschusslorbeeren bekommen hat, musste sich mit Platz 11 zufrieden geben. Ist jetzt kein Weltuntergang, würde ich sagen. Er hat jetzt die letzten 3 Rennen sehr stark gepunktet. Das ist jetzt das erste Mal ohne Punkte geblieben. Das würde ich jetzt nicht zu stark bewerten. Man hat da sehr viel mit der Reifenstrategie rumprobiert, hat ihn sehr früh auf einen Soft geholt, hat ihn dann während der Safety-Car-Phase nochmal reingeholt, war gefühlt auch immer hinten und musste sich vorkämpfen. Sobald er vorne war, gab es einen neuen Stopp oder etwas vorgefallen, dass er wieder hinten gelandet ist. Fahrerisch nicht viel falsch gemacht, hat sich da auch einmal im Duell mit Carlos Sainz erwehren müssen, um einen Crash zu vermeiden. Also ja, auf dem Papier jetzt nicht das ideale Endergebnis, vor allem wenn es eben 2 Haas und einen Alpine und einen schwächelnden Red Bull noch vor dir hattest. Aber ja, das würde ich abhaken und dann müssen wir schauen, dass das in Jeddah besser läuft. Gut, das Qualifying war wirklich gut auch, hat da teilweise dran gearbeitet, George Russell zu schlagen. Das sehe ich zwar aktuell schwieriger natürlich, weil George Russell einfach in einer unfassbar starken Form ist. Aber ja, Projekt Kimi ist auf einem guten Weg, würde ich sagen, für Toto. Und bei Mercedes kann man nach vorne blicken. Gute Überholmanöver auch gegen Max Verstappen gehabt. 11 ist auf dem Papier schlechter, als dann die Performance am Sonntag war, auf jeden Fall. Ein Team, was ein schwierigeres Wochenende hatte, war Williams, die... Ja, da war lange Carlos Sainz mit Q3 übrigens einen starken Samstag gehabt, war auch im Rennverlauf am Anfang gut unterwegs, musste sich aber dann ja in direkten Duellen und dann mit Yuki Tsunoda und mit einem etwas ja waghalsigen Manövern dann doch frühzeitig geschlagen geben, ist ausgefallen mit einem Loch im Sidepod. War bis dahin, aber eigentlich hat er ganz gut ausgesehen, muss ich sagen. Hat sich ja die letzten Rennen sehr schwer getan im Williams, das noch nicht so ganz reingekommen. Am Samstag hat es dann endlich ausgestrahlt, es wird da was möglich sein, während Alex Albon Pech hatte und in Q1 ausgeschieden ist. Hätte eigentlich in Q2 weitermachen können, wenn schon vorher klar war, dass Nico Hülkenberg nicht eine Zeit gestrichen worden wäre. Naja, da hat man auch wieder gemerkt, dieses Wochenende mit den Track Limits beim Qualifying und mit Disqualifikation war man ein bisschen schludrig, muss ich sagen, in Bahrain. Organisatorisch schwierig. Aber ja, für Williams dann dieses Wochenende keine Punkte. Und ich glaube auch, dass das erste Mal in dieser Saison war. Sollte nicht zur Regel werden, vor allem wenn Carlos Sainz jetzt auch wieder zur Ferrari-Form aufläuft, weil sobald er sich an das Auto gewöhnt hat, hast du 2 Fahrer, die in die Punkte fahren können und ich glaube auch regelmäßig werden. Und ja, der Williams scheint gut zu funktionieren, wenn man ihm nicht unbedingt gerade in die Seite reinfährt. Also von daher würde ich mal Williams auf jeden Fall im Blick behalten. Die restlichen Teams, ja, Racing Bulls hatten wir schon. Sauber gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Nico Hülkenberg ist disqualifiziert worden, nachdem er schon Samstag in der Zeit gestrichen bekommen hat. War jetzt auch noch der Unterboden zu dünn. Dasselbe, was Lewis ja auch schon passiert ist in China. war Platz 13, also hat das jetzt nicht unbedingt das Endergebnis betroffen. Gabriel Bortoleto ist 18. geworden, hat wieder nichts funktioniert bei Sauber. Also von diesen Überraschungspunkten im ersten Rennen ist man wieder weit weg. Tja, da wartet man nur drauf, dass Audi, die ja jetzt gegen einen möglichen V10-Motor sich ausgesprochen haben, muss man hoffen, dass die was in der Trickkiste haben, dass da nächstes Jahr dann ein ordentlicher Sprung ansteht. Und Aston Martin, 15. 17. Das ist deutlich unter den Erwartungen. Für mich auch bis jetzt eine der Enttäuschungen der Saison. Da ist nicht wirklich was drinnen. Man hat noch in Australien punkten können mit Lance Stroll, der da relativ souverän war. Dieses Wochenende komplett blass, komplett unspektakulär. Fernando gerade mal das 14. gestartet. Also, das war hoffentlich eine schlechte Strecke für das Auto, weil da muss mehr drin sein. Und ja, ich glaube, so schnell hat noch nie jemand gehofft, dass Adrian Newey etwas herbeizaubert, dass diesen Aston Martin einen Sprung ins, ja, ich muss fast sagen, ins kompetitive Mittelfeld besorgt, weil die Racing Bulls haben zwar aktuell weniger Punkte, ich sehe sie aber fast so ein bisschen stärker, wenn Liam Lawson ein bisschen in die Gänge kommt, und Alpine, ja, hat jetzt mit 6 Punkten mal sein erstes Lebenszeichen ausgeschickt. Die könnten sich auch bald auf Augenhöhe da befinden in der Konstrukteurswertung. Also viel, viel möglich, auch bei den hinteren Teams. Und da haben wir aktuell auch einen engen Kampf. Konstrukteursmäßig ist natürlich an der Spitze McLaren einsam aktuell, aber es kann schnell gehen, vor allem die Plätze 2 bis 4. Ich glaube, Mercedes, Red Bull und Ferrari lassen sich da durchmischen, vor allem wenn Red Bull ja ein bisschen da die Kurve bekommt. Sonst ist man aktuell wohl als Vierter einzuschätzen, finde ich, bei Red Bull. Liebe Leute, wir haben 4 Rennen von 24 jetzt mal geschlagen, also es ist sowieso noch sehr viel Zeit. Nächste Woche geht es gleich weiter im großen Preis von Saudi-Arabien. Jeddah ist natürlich eine Strecke, die jetzt auch schon etwas länger im Kalender ist, aber auch eine, die ja viel Action verspricht, enger Stadt-Compris, man hat viel Potenzial für rote Flaggen, also es kann ein actionreiches Wochenende werden, da gilt es dann auch, also da geht es um Millimeter, wenn man bei der Wand vorbeifährt, also da muss dann auch die Leistung sitzen, und ich bin gespannt, wer es dann dort mit heimnehmen wird. Unsere Tipps, jetzt alleine habe ich mir jetzt eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich eigentlich Tipps abgeben müsste für Saudi-Arabien, und die anderen tragen sie danach. Mache ich das? Ja, natürlich, ich mache das. Liebe Leute, ich glaube aktuell, es ist schwierig zu tippen, weil Max, normalerweise Jeddah eigentlich eine gute Strecke für ihn. Ob der Red Bull aber die Leistung bringen kann, schwierig. Aktuell ist McLaren eigentlich Doppelpodium ziemlich sicher, also wenn dann jetzt kein Ausfall passiert. Ich sehe aktuell Oscar tatsächlich stärker, also ich würde sagen Oscar auf der 1, Lando auf der 2, und auf die 3 würde ich sagen, ist es ein George Russell wieder, der aktuell so brav ist. Aber nein, ich mische ein bisschen durch, ich glaube an ein Charles Leclerc-Podium, der sich aktuell im Ferrari ein bisschen leichter tut als Lewis, also ich sage Oscar, Lando, Charles. Vielleicht kriegt man da was hin bei Ferrari bis zum nächsten Wochenende, und es muss jetzt irgendwann, muss dieses Podium kommen, und ich kann mir vorstellen, dass es dann in Jeddah sein wird. Wer die restlichen Tipps auch noch sehen will, schaut am besten bei Instagram vorbei, kurz vor Rennstart, @overtake_df1podcast, da posten wir die immer, und gerne auch folgen, Nachrichten schreiben, und wer sich sonst mit Feedback an uns wenden will, kann das gerne per E-Mail machen, overtakef1@gmx.at, sind wir erreichbar, wir freuen uns über Einsendungen aller Art, und natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast auf den Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Music etc. bewertet oder Kommentare schreibt und uns gerne Freunden und Bekannten empfehlt. Wir haben einige Zuschauer schon gewonnen am Anfang dieser Saison. Wir hoffen, es liegt an uns und an der spannenden Saison natürlich auch, und ihr bleibt uns wohlerhalten, auch wenn wir jetzt, wie schon angekündigt, ab und zu mal so eine Folge alleine machen müssen. Das ist terminlich leider ja unvermeidbar, vor allem wenn dann auch noch die Urlaubssaison kommt. Matti wird wahrscheinlich auch mal alleine sein müssen, wenn ich im Urlaub verweile. Also ja, sollte aber die Ausnahme bleiben, und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß mit unseren Folgen. Jetzt zum Abschluss noch einmal das Endklassement vom großen Preis von Bahrain 2025 für euch. Oscar Piastri gewinnt im McLaren vor George Russell und vor Lando Norris, der das Podium noch komplettiert mit einer starken Aufholjagd am Ende. Charles Leclerc muss sich mit Platz 4 zufrieden geben vor Kollegen Lewis Hamilton im Ferrari auf der 5. Max Verstappen schafft es gerade noch auf Platz 6 im Red Bull. Pierre Gasly, das Lebenszeichen für Alpine auf Platz 7. Esteban Ocon auf der 8 mit einer souveränen Leistung im Haas. Yuki Tsunoda holt erstmals Doppelpunkte für Red Bull. 2 Punkte für ihn auf Platz 9. Oli Bearman darf sich über einen Punkt mit Platz 10 freuen. Außerhalb der Punkte knapp aber doch Andrea Kimi Antonelli im Mercedes auf der 11, Alex Albon auf der 12 im Williams, Jack Doohan nach 5 Sekunden Strafe auf der 13 im Alpine, Isaac Hadjar auf der 14 im Racing Bull, Fernando Alonso auf der 15 im Aston Martin, Liam Lawson nach 15 Sekunden Strafe, 16 dann noch im Racing Bull und Lance Stroll 17 im Aston Martin, Gabriel Bortoletto schließt das Rennen als 18 im Sauber ab. Nico Hülkenberg, eigentlich auch das Rennen beendet, wurde aber disqualifiziert wegen einem zu dünnen Unterboden. Und Carlos Sainz musste nach 45 Runden nach einem Kollisionsschaden den Williams abstellen. So, meine Lieben. Nächsten Dienstag dann die Rennanalyse zum großen Preis von Saudi-Arabien. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund und wie immer genug Benzin im Tank. Ciao.